Wir haben es gerade davon gehört in dem Lied. Wir haben davon gebetet, etwas von dieser Größe und von der Allmacht, von der Schönheit Gottes. Und in der Begebenheit, wo es heute darum geht, da werden wir auch etwas sehen, was beispielhaft ist auf das, wie unser Herr ist und wie unser Gott ist. Ich möchte uns gerne am Anfang erstmal das 9. Kapitel vom 2. Buch Samuel lesen. Wir wollen weitermachen in der Betrachtung von David. Ich finde es mit einer der schönsten Begebenheiten, die wir sehen beim David, der etwas erlebt hat von der Gnade, von der Größe Gottes. Und es ist ein Beispiel dafür, wenn wir wirklich Gnade und Größe und Liebe Gottes erlebt haben, wird das am meisten dadurch sichtbar, wenn wir das Erlebte weitergeben. Und das ist so hier bei dem David gewesen. Er hat was erlebt von der Schönheit, von der Größe, von der Erhabenheit Gottes in seinem eigenen Leben. Und er hat einen Blick auf sein Umfeld und gibt etwas wieder und weiter. Und es ist wie ein Kanal, fließt was von ihm aus, an der Größe und der Schönheit der Gnade Gottes, an jemanden, den sonst niemand beachtet hätte, auf den sonst niemand hätte geguckt hätte. Lesen wir das 9. Kapitel. Und David sagte: Gibt es vielleicht noch jemanden, der vom Hause Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen? Es war aber ein Knecht vom Hause Saul, sein Name war Ziba, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm: Bist du Ziba? Er sagte: Ja, dein Knecht. Und der König sagte: Ist niemand mehr da vom Hause Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sagte zum König: Siehe, er ist im Hause Machias des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Hause Machias des Sohnes Amiels aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. David sagte: Mephibosheth. Er sagte: Siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tische Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte: Wer ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm: Alles, was Saul und sein ganzes Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben, und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König: Nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sagte: Der König wird an meinem Tische essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, waren Mephiboshets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tische des Königs. Und er war lahm an beiden Füßen. Wenn wir nun ganz kurz Rückblick machen in die letzten beiden Kapitel, dann haben wir gemerkt, dass dem David aus dem Herzen war, Er merkte, das Königreich ist zur Ruhe gekommen. Er hatte sein eigenes Haus und das Haus Gottes gab es nicht. Gott wohnte in Zelten. Es war ihm ein Wunsch gewesen, irgendwie Gott ein Haus zu bauen. Und dann redet Gott durch den Propheten zu ihm und sagt, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Und Gott zeigt auf, dass von Anbeginn an Gott sein Auge auf David gerichtet hat, dass er ihn weggeholt hat von den Schafherden, dass er ihn zum König gemacht hat. Daraufhin geht der David hin, setzt sich vor den Herrn und betet Gott an. Und er sagt, wer bin ich, dass ich überhaupt mich traue, vor dir zu reden? Und im Gebet sagt er 7-mal, Herr, Herr. Er kennt Gott in seiner Größe und in seiner Erhabenheit an. Im nächsten Kapitel lesen wir ja, wie er im Umfeld von Israel eigentlich alle Feinde dem Einfluss Gottes untertan macht, dem Königtum Gottes untertan macht. Wir finden einen schönen Vers in dem Kapitel. Ich lese den noch vor aus Kapitel 8 in Vers 15. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Merken hier, wie das irgendwie dieses Leben, dieses Wesen Gottes hinein ging in das Handeln und in das Leben des Davids. Er schaffte Ruhe im Umfeld, dass wirklich Ruhe von Feinden und Einflüssen da war, die von Gott weghalten. Und sein Volk, da übt er Gerechtigkeit. Was muss es ein Genuss gewesen sein, unter so einer Herrschaft zu stehen in Israel, von einem, der wirklich Gerechtigkeit, der auf Gottes Dinge achtete. Und jetzt denkt David nach und es kommt ein Entschluss und er sagt, ist vielleicht noch jemand da vom Hause Sauls? Das Haus Saul war ihm gegenübergestanden. Er war auf der Flucht gewesen, eigentlich sozusagen über ganz viele Jahre vor Saul. Es war ein verworfenes Königtum, das Hause Sauls. Saul war mal von Gott auserwählt, König zu sein. Und er hat nicht gewartet auf die Anweisung Gottes, bis sozusagen der Prophet kommt zum Opfern und hat eigenwillig Gott geopfert. Er hat einen eigenwilligen Gottesdienst betrieben und Gott hat ihn verworfen. Und er hat keinen Raum in seinem Leben zu einer Buße oder zu einer Umkehr gefunden. Und er war in allem dann den Wegen Gottes entgegengestellt, auch dem David, den Gott berufen hat, entgegengestellt. Er und sein Haus und ganzen Teil Israel. Es hat jahrelang Bürgerkrieg gegeben, um des Weges Sauls willen und seiner Nachfolgen. Eigentlich wäre es selbstverständlich, irgendwie da einen ganzen Schlussstrich zu ziehen. Aber da war einer im Hause Saul, der Jonathan, der hatte erkannt, was Gottes Weg war. Und er hat sich verbündet mit David. Er war ein Freund Davids gewesen, wie sonst kaum eine Freundschaft gibt in der Bibel, die aufgezählt ist. Er hat gewusst, nicht ich bin Nachfolger von Saul, der wusste, Gottes Segen und Gottes Plan liegt auf David. Und er hat sich dem total eingeordnet. Und aus dieser Verbindung und aus diesem Bewusstsein sagt er, ich möchte gucken, ob noch jemand aus dem Haus Saul Davids da ist, um Jonathans Willen, um Gnade zu erweisen. Gnade ist immer was total Unverdientes. Da liegt nicht irgendwie eine Berechtigung in dem, der die Gnade bekommt oder irgendwie, das hat nichts mit Mitleid zu tun. David wollte Gnade erweisen und als er dann den Ziba vor sich hat, den Knecht Sauls, dann wird eigentlich das noch viel deutlicher, ich will Gnade Gottes erweisen. Gottes Gnade ist etwas, das kann man nur empfangen, das hat man nicht von sich aus. Und Gottes Gnade kann nur durchfließen, wie durch einen Kanal von dem einen zum anderen. Das ist nichts, wo man selber so, Gottes Gnade ist was Gott schenkt und dem David gegeben hat und er will es weiter fließen lassen. Er will Gnade Gottes erweisen, er will ein Kanal sein, von Gottes Gnade zu jemandem, der es überhaupt nicht verdient hat. Und wenn wir uns diesen Mephibosheth anschauen, ein Sohn Jonathans, mit einer der dunkelsten Stunde in Israel, wo Saul, wo Jonathan getötet worden sind im Krieg, wo eigentlich alles da niederlag, da kam die Nachricht und die Hebamme ist mit dem Mephibosheth auf der Flucht. 5 Jahre alt war der Junge und er stürzte und fiel und wurde gelähmt und konnte nicht mehr gehen mit 5 Jahren. In der dunkelsten Stunde irgendwie niedergeschlagen, nicht mehr in der Lage selber zu laufen. Und ich finde, es ist ein Blick eigentlich, den wir tun können, wenn wir uns den Mephibosheth ansehen und wenn wir mal wirklich innehalten und hineinschauen, werden wir merken, dass es ein Blick ist für die Liebe und die Gnade, die Gott jedem Menschen erweist, aber auch die Lage, in dem jeder Mensch ist. Durch diese Auflehnung gegen Gott, durch diese Eigenwilligkeit und dieses nicht mit dem Willen Gottes irgendwie einhergehen, irgendwie abgeschlagen, niedergeschlagen, mit 5 Jahren schon gelähmt, nicht mehr in der Lage selber zu laufen, sein Leben so zu gestalten, wie man es eigentlich möchte. Ist der Sünde schlägt manchmal von außen zu, manchmal von innen, dass man lahmgelegt wird, dass Dinge nicht so sind. Und ich denke, das ist ein großes Beispiel auf die Liebe und die Gnade, die der Jesus an dir und mir erweisen möchte und vielleicht erwiesen hat. Und wenn du all die Punkte der Gnade des Herrn kennst, wenn du um alles weißt in deinem Leben, was wir vielleicht uns gleich angucken, dann möchte ich dir Mut machen und ich möchte dich bitten, mach du mir auch Mut, diese Gnade wie ein Kanal weiterfließen zu lassen zu anderen, wie der David das getan hat. Ich habe ein ganz schwaches Bewusstsein nur dafür, was alles hineinschlagen kann in ein Leben von einem Menschen, dass man so niedergestreckt ist. Was Sünde alles anrichten kann, dass man wirklich wie gelähmt ist und nicht weiterkommt im eigenen Leben. Deutlich macht es noch der Ort, wo der Mephibosheth wohnt. Dieses Lodabar. Ich habe vor Jahren mal geguckt, da habe ich die Übersetzung gelesen, ohne Weide, hatte jetzt nochmal nachgelesen, da stand dann ohne Wort. Wo keine Weide, wo keine Versorgung ist und ohne Wort, wo das lebendige Wort Gottes, was in der Lage ist, Leben hervorzubringen, alles zu wenden, nicht hinkommt. Lodabar, ohne Wort, ohne Weide. Ich habe nur mal so geguckt auf die Karte, so gepeilt, 70 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Wie weit muss das für einen Gelähmten sein, 70 Kilometer? Unüberwindbar. Unüberwindbar ohne die Geländeverhältnisse, ohne die inneren und äußeren Hindernisse einzubeziehen. Wisst ihr, das Schöne an dieser Begebenheit ist es, der König David macht sich auf die Suche. Und ich wurde zwangsläufig an die Begebenheit von dem Zachäus erinnert. Der Zachäus, der hat Ausschau gehalten und er kam nicht durch bei der Menge. Er war klein, er hatte keine Chance, den Herrn Jesus zu sehen. Und der Jesus kam vorüber und rief ihn und er sagte dem Zachäus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Wenn der Jesus sich nicht auf die Suche macht, wenn der Jesus nicht dran ist, an deinem, meinem Leben zu ziehen, hätten wir gar keine Chance. Der Jesus hat sich auch beim Zachäus aufgemacht, ihn zu suchen und zu finden. Dieses auf den Baum zu steigen und so, das Zachäus war nicht der Weg zu seinem Heil, sondern der Weg zu seinem Heil war, dass der Jesus sich aufgemacht hat, zu suchen und zu finden. Dass er zielstrebig zu dem Zachäus hingegangen ist und gesagt hat, heute will ich in deinem Hause einkehren. So macht sich nun der David auf die Suche und fragt nach, ist noch irgendeiner da aus dem Hause Sauls, aus den Hausen der Feinde von mir? Ist noch einer da, Nicht, dass ich jetzt Schluss mache, sondern dass ich Gnade erweise, und zwar Gottes Gnade. Mir ist das so bewusst geworden, nochmal im drüber nachdenken, jedes Mal wieder neu. Um Gnade Gottes zu erweisen, muss der Fluss in meinem Herzen frei sein von allem eigenen Denken, auch über meinen Nächsten. Gott muss mich frei machen von allem, was mein eigenes Herz ausmacht. Gnade Gottes ist, wenn das durch mich durchgeht, dann verbiege ich und verkrümme ich das und mache was Krummes und Schiefes draus. Und da lässt sich jemand finden, der Ziba, ein Knecht Sauls, und er weist auf Mephibosheth hin. Und man lässt Mephibosheth holen aus Lodabar. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt gewesen sind. Ist, schätze mal, wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20. Ich weiß jetzt nicht genau die Jahre, die jetzt vergangen sind, bis da richtig einzuschätzen. Mit 5 Jahren hat David den Thron bestiegen, wo er dann, oder kurz danach, wo sozusagen der Vater von Mephibosheth, der Jonathan, gefallen ist und sein Opa. Und jetzt guckt der König David und hält Ausschau nach ihm. Ich weiß nicht, wie viel dein Leben ausmacht. Ich weiß nicht, was du alles kennst, was du erlebt hast und wo du vielleicht gemerkt hast, es ist manches irgendwie dadurch, dass man lahmgelegt ist, durch so viele Einschränkungen, die jeder Mensch irgendwie hat, dass man nicht irgendwie so richtig zum Leben durchbricht. Und jetzt kommt hier jemand und sucht den Mephibosheth und bringt ihn in den Königspalast. Und für mich ist das irgendwie eines der eigentlich wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben oft, wenn ich vor meinem Herrn und vor meinem Gott gestanden habe, durchlebt habe. Gott zieht in seine Gegenwart. Und der Mephibosheth, der erkannte, wer er selber ist. Er erkannte die Feindschaft, die eigentlich da ist zwischen dem David und ihm. Wie Sünde zertrennt und zerklüftet und zerteilt. Und der Mephibosheth, der wusste das gar nicht anders auszudrücken und zu sagen, wer bin ich, wer ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Es waren in Israel mit sozusagen 2 Kriterien ein Hund, das war das allerletzte, das war so, da gab's es nicht wie heute, dass das verehrt wird und man mit sonst was rum. Das war irgendwie ein Hund, der bettelte und der das war so ein Parasit, den wollte man, das war ein Schimpfwort gewesen. Und tot. Mit was Toten in Berührung zu kommen, das war auch ein No-Go. Man konnte keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn man vorher mit einem Toten in Berührung kam. Und dem Mephibosheth, dem war das so bewusst gewesen, ich stehe jetzt hier vor dem König, stehe vor dem irgendwie, wo mein ganzes Haus und mein ganzes Leben entgegengesetzt war eigentlich, und ich bin eigentlich ein toter Hund. Wer bin ich, dass du dich mir zuwendest? Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst mal ist, wenn du in die Gegenwart Gottes getreten bist, wer du eigentlich bist in Gottes Augen. So gar keine Chance gehabt hättest, vor Gott zu bestehen. Aber Gott zieht dich in seine Gegenwart. Und Gott möchte eins Gnade erweisen, unverdient dir etwas zukommen lassen, wofür du nichts getan hast. Zwei Stellen aus dem Neuen Testament noch im Kopf gehabt, die ich gerne noch lesen möchte. Erstmal die erste Stelle aus Römer 3 ab Vers 11. Und die Bibel sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen und sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. So in der Art und Weise stand der Mephibosheth vor David und so stehen wir eigentlich vor unserem Herrn und Gott. Und Gott möchte Gnade erweisen. Gott macht David macht was hier ganz unverständlich ist. Er ordnet an, dass alles, was Saul gehörte, dem Mephibosheth gehören sollte. Und er ordnete an, dass Ziba, sein Haus und seine Knechte, also mit Ziba zusammen 36 Leute, verwaltungsmäßig sich um all das Eigentum kümmern sollte, die Felder bestellen sollte, alles herrichten sollten, dass um alles gekümmert wird sich. Aber das, was der David tut, ist noch größer. Er sagte, du Mephibosheth, du sollst alle Zeit an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Es sind zwei total unterschiedliche Seiten der Versorgung. Und wir merken, dass diese eine Seite von außen mal angegriffen wird und die andere Seite ist eine Frage, wo man selber eine Verantwortung für hat, die auch angegriffen wird. Eine äußere Versorgung, dieses sich um alles zu kümmern oder Besitz, das ist die eine Sache. Die andere Versorgung, ich möchte das direkt übertragen, diese Gemeinschaft am Tische mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft in der Gegenwart des Herrn Jesus zu sein, eine Gemeinschaft zu haben, mitzuessen bei den Königssöhnen, hat eines bedarf, und das hat der Mephibosheth gemacht. Er Ziba den Ort ohne Wort, den Ort ohne Weide verlassen, ist nach Jerusalem gezogen. Er hat seinen Lebensmittelpunkt gewechselt, hat den Mittelpunkt seines Aufenthalts von innen und von außen verlegt in die Gegenwart des Königs und nach Jerusalem. Und das Schöne ist, wenn wir im Vers 13 lesen, und er aß beständig am Tisch des Königs und er war lahm an beiden Füßen. Weißt du, alle Einschränkungen, alles, was du in deinem Leben erlebt hast, was dich runterdrückt, was dich lieber niederknüppelt, wenn ich das so übertrage, auf die Füße des Mephibosheths, nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Manchmal von außen, manchmal von innen festgehalten. Am Tische des Königs, wo die Füße unter dem Tisch sind, wo die Königssöhne sitzen, wird nichts davon sichtbar, von diesen äußeren Dingen. Da wird nur sichtbar, du bist und gehörst mit an die Tafel des Königs. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das so für dich erlebt hast, diese Gnade Gottes. Dass Gott dir begegnet ist so, dass dir wirklich ein Licht aufgegangen ist für der du warst. Aber dass Gott Gnade an dir erweisen möchte. Du diesen Schritt schon gefasst hast vom Tod, von ohne Weide hin zum Leben, von einem Feind Gottes zu sein, zu einem der Söhne, die mit am Tische sitzen, wie hier beim David. Also diese äußere Versorgung, dieser äußere Wohlstand, der wurde bei Mephibosheth ziemlich stark von außen angegriffen. Eine Zeit lang ist es ihm weggenommen worden, dann ist ihm die Hälfte wiedergegeben worden, teilweise durch Verleugnung. Aber dieser innere Platz, da hat man selber eine Verantwortung, täglich an der Tafel des Königs zu sitzen, täglich unter der Versorgung und der Gegenwart und der Nähe Gottes sich aufzuhalten. und Mephibosheth aß beständig am Tische des Königs. Ich werde aus dem Epheserbrief noch einen Vers vorlesen. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ist einfach so den Abschnitt noch zu Ende, damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind ein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Weißt du, gerettet sein, herausgenommen zu sein aus dieser Niedergeschlagenheit und Gelähmtheit der Sünde, mit sitzen zu dürfen am Königstisch, ist kein Selbstzweck. Gott hat uns gerettet, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Er hat uns gerettet, dass wir wieder zu seiner Ehre da sind. Friedemann hat uns am Ende der ersten Stunde vorgestellt. Es ist alles da gemacht, zu seiner Ehre, zu Gottes Ehre hin. Für mich sind so eigentlich zwei ganz einfache Fragen irgendwie vor dem Herzen gewesen beim Betrachten. Hast du dein Leben schon mal so gesehen, vor der Gegenwart des Herrn Jesus, dass du deine Verlorenheit gesehen hast? Dass du gesehen hast, dass du so ein toter Hund bist, der keine Chance hatte? Hast du dann im Glauben seine Rettung angenommen, wie das auch der Zachäus angenommen hat, und der Jesus hat ihm das so gesagt: Ich will heute in deinem Haus bleiben. Ist der Jesus bleibend in deinem Haus, in deinem Leben? Ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Ohne zu erkennen, Licht und Finsternis, wie es vorher aussah und was Gott gemacht hat. Und das ist was der Verstand irgendwie, mein Verstand bis jetzt nicht erfassen konnte. Aber wo mein Herz irgendwie so dankbar für ist. Und der andere Punkt ist, das habe ich auch schon erwähnt, was staut in meinem Leben, was ist sozusagen von mir im Weg, dass Gottes Liebe wie ein Kanal und Gottes Gnade wie ein Kanal durch mich durchfließen kann. Wie oft stockt das an meinem Herzen, wo ich und ich und ich noch irgendwo im Wege bin, wo Gott Dinge meines eigenen Ichs rausnehmen möchte, damit ich brauchbar bin von ihm für andere. Ich habe selber nichts zu bieten und zu geben, aber Gott möchte uns benutzen, wie wir es im Epheserbrief gelesen haben, die Werke wirken, die er zuvor bereitet hat. Dass das, was Gott bereitet, durch dich und mich durchfließt, und anderen zugute kommt. Und bei dem David war das wie selbstverständlich sichtbar. Das war sozusagen ein Plan seines nächsten Schrittes. Er war für sein Volk da. Er hat Gerechtigkeit geübt. Und dann hält er Ausschau. Ist noch jemand übrig geblieben aus dem Hause Sauls? Er hat Ausschau gehalten nach Verlorenen. Nach Leuten, die eigentlich keine Chance hatten. Und wir merken, dass eine Zeit ist, wo wir wissen, dass der Jesus bald wiederkommt, wo bald Gnadenzeit zu Ende ist. Heute ist noch Gnadenzeit. Und dass wir einen Schulterschluss haben darin, im Gebet Ausschau zu halten zu Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Und wirklich Gnade Gottes zu erweisen, das ist nicht irgendwie irgendwelche Vorschriften machen oder so, sondern das ist wirklich Liebe und Erbarmen zu haben um die Situation, wo der Mephibosheth ist, und einfach Gottes Reichtum vorstellen, Gottes Fürsorge vorstellen, das, was der Jesus auf Golgatha getan hat, zu deinem, zu meinem Heil, dem anderen auch ans Herz zu legen. David hat Ausschau gehalten. Finden einige Kapitel später eine Begebenheit, wo auch Ausschau gehalten wird, und es war ein Muss gewesen. Es war eine Hungersnot in Israel gewesen. Und die ist eingetreten, weil Saul Blutschuld auf Israel geladen hatte. Weil er Menschen getötet hatte, die unter Gottes Schutz standen. Und diese Blutschuld, die musste irgendwie in Ordnung gebracht werden. Und dann finden wir, es sind noch 7 andere aus dem Haus Sauls, die mussten ihr Leben dafür lassen, damit wieder Gottes Gerechtigkeit geschieht. Das waren 7 Leute, die übrig geblieben sind, die sich haben nicht finden lassen von der Gnade. Und die wurden erbarmungslos für die Blutschuld, die offen stand, hingerichtet. Und für mich war das nochmal irgendwie ernst, dass es Gnade einen Zeitraum hat, wo man sich finden lassen kann von der Gnade Gottes. Und wenn man sich nicht finden lässt von der Gnade Gottes, dann kommt Gottes Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit ist immer Gericht. Und ich bin froh, dass mein Gericht, an dem mein Jesus vollzogen ist auf Golgatha, dass Gottes Gerechtigkeit geschehen ist, weil der Herr Jesus sein Leben für mich gelassen hat, nicht weil ich irgendwie was gemacht habe. Gottes Gerechtigkeit ist dadurch geschehen, dass er seinen Sohn hat hingegeben lassen. Und die Frage ist, lässt du und ich mich immer wieder neu finden durch die Gnade Gottes? Wir können uns nur einmal irgendwie finden lassen, um Kind Gottes zu sein, mit an seine Tafel zu kommen. Aber es gibt auch Begebenheiten, und es gab es auch bei Mephibosheth, wo man plötzlich irgendwie diesem Tisch fernbleibt. Und manchmal ist der Tisch auch woanders, wie wir uns das vorstellen. Auch der David kam in Situationen, wo er verfolgt wurde, wo sozusagen das Königtum sehr wackelig ist. Und das gab es in der Christenheit auch immer wieder, wo scheinbar alles runterging. Aber da an der Seite des Herrn Jesus zu stehen, in seiner Nähe zu bleiben, an seiner Hand zu bleiben, das ist deine und meine Verantwortung, am Tische des Königs zu setzen, wenn du Kind Gottes bist. Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn und Gemeinschaft zu haben mit den Seinen. Und lass mir alles andere dort wegfallen, was irgendwie aus dem eigenen herauskommt. Dann steht der Jesus im Mittelpunkt. Seine Art, sein Wesen, seine Gnade, seine Liebe, sein Erbarmen. Ich wundere mich immer wieder. Ich war das heute Morgen in der ersten Stunde, wo wir geguckt haben. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Ich weiß nur, ich war ein toter Hund und jetzt darf ich leben durch die Gnade des Herrn Jesus. Es ist ein wahnsinniger Wandel, den der Jesus tut im Inneren. Das Herz kommt zum Frieden, kommt zur Ruhe, weil er alles geordnet hat, wie der David alles geordnet hat für den Mephibosheth. Und die Frage, steht noch was aus, was Unruhe reinbringt, dann lass es zur Ordnung und zur Ruhe kommen unter dem Kreuz und an der Brust deines Herrn und Heilandes, dass wirklich Ruhe einkehrt, dass Frieden einkehrt im Leben, dass wirklich du sitzen kannst und nicht beunruhigt bist durch die Dinge, die von außen und innen auf dich einschlagen. An dem Herz des Herrn Jesus ist eine Ruhe vorhanden, die diese Welt nicht kennt.